der Podcast.
Folge 179, SBZ, sommerzeitlich besetzte Zone.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern, Folge Nummer 179. Und mir gegenüber in dieser kleinen Videokonferenz sitzt das größte Problem des Berliner Stadtbildes, Tilman Lucke. Grüß dich, Tilman.
Grüß dich, Sebastian Hengstmann. Und also über Berliner Stadtbilder braucht man sich nicht zu beschweren, wenn man letzten Advent jemanden hatte, der da ordentlich durchgerauscht ist im Magdeburger Stadtbild.
So, wir fangen gleich ganz böse an.
Ganz böse. Ja, aber mit Augenzwinkern.
Mit Augenzwinkern, natürlich, aber Augenzwinkern mit Augenmaß.
Ja, da soll ja jetzt der Prozess beginnen, allerdings ist er 100-mal jetzt verschoben worden, Magdeburg.
Ja, das Problem ist, es kommt halt keiner hin, weil die reißen jetzt gerade die vierte Brücke ab.
Ja. Wie ist es? Kommt der Täter mit dem Auto?
Nee, also. Ja, vermutlich schon, aber er darf nicht selber fahren.
Okay.
So, wir hören jetzt auf, ja, okay. weil das ist, das geht selbst mir zu weit.
Nein, das stimmt schon, aber es ist ja interessant, da wird ja ein extra Gebäude hingestellt. Also ein Einmalgebäude.
Also Gebäude ist ein großes Wort. Warst du schon mal auf dem Oktoberfest?
Ja, also.
So, kennst du diese Festzelte?
Ja.
Und das einfach nur etwas überdimensioniert.
Mhm. Ja, also zum Einmalgebrauch. Vielleicht gibt es,
ja, genau,
also vielleicht davon, hat die deutsche Justizverwaltung so ein Zelt für irgendwie so Special Effects oder Special Events.
Naja, das Problem ist, das heißt ja, dass man sieht ja, also es ist wirklich ein Riesenfestzelt irgendwie mit einer Grundfläche von 100 mal 200 Meter oder so. Das Problem ist, es gibt 350 Nebenkläger. So, und die alle, also wir haben in Magdeburg keine Gerichtssaal, wo wir die reinkriegen.
Mhm.
Und wenn die aber nicht alle mit reinkriegen würden, würden die sich andere Probleme an, weil sie jetzt auch alle rumschreien, so viel Geld, so viel Geld, so viel Geld. Das würde aber wesentlich mehr Geld kosten, wenn sie das Ding nicht bauen würden. Und vor allem das Vertrauen in die Justiz wäre unterminiert. Dieser ganze Prozess ist, ja, ich kann es nicht so richtig, ich weiß es nicht. Ich hoffe ja, dass während dieses Prozesses, aber ich glaube, das habe ich im Podcast schon zwei, dreimal erwähnt, dass während dieses Podcasts, während dieses Prozesses, die AfD zugehört, also der Typ hat ja sozusagen im imaginären Auftrag der AfD gehandelt.
Mhm.
Der wollte ja, dass keine
Alice
Flüchtlinge mehr kommen.
Alice Weidel sieht das aber ein bisschen anders.
Das ist mir egal, wie Alice Weidel das sieht, aber das wäre doch schön, wenn die AfD das Haupternährungspotenzial der AfD liegt ja am Rumschreien.
Mhm.
Und es wäre doch schön, wenn man die Waffen der AfD mal gegen sie einsetzt. Ich finde, die deutsche Politik müsste, was die AfD betrifft, viel, viel mehr rumschreien. Müsste einfach Dinge behaupten. Wie Björn Höcke frisst kleine Kinder.
Mhm.
Natürlich ist das Quatsch. Aber man kann es einfach mal behaupten. Vielleicht bleibt ja irgendwas hängen.
Ja, also das Internet vergisst ja nichts. Und insofern...
Genau.
Ja, also weiß nicht, ob das dann zum Erfolg führt, weil die AfD, also die AfD hat das ja erfunden und die kann das natürlich, die hat da eben da immer einen Vorsprung. Weiß nicht, ob man jetzt da mitmachen sollte.
Nee, natürlich nicht, weil das ist ja das, was uns letztendlich von der AfD unterscheidet.
Die bessere Methode ist tatsächlich, dass im Bundestag jetzt die Geschäftsordnung geändert wurde und die Strafen für Pöbeln erhöht wurden. Und für
Moment, bevor wir dazu kommen, das ist auch ganz wichtig, das ist ein ganz wichtiges Thema, das weiß ich. Moment, geht mir nicht nur ums Pöbeln, sondern vor allem dadurch ist ja diese ganze Vizepräsidentendebatte, die ja immer uns ja eigentlich immer noch beschäftigt. Möchte ich bitte zu einem, also ich bin wirklich am Überlegen auszuwandern, das muss ich sagen. Und das hat gar nichts mit dem Wahlergebnis zu tun, was hier vielleicht am 6. September nächstes Jahr kommt, sondern heute titelt meine Heimatzeitung Kleingartenzopf geht weiter. Also auf der Titelseite. Ja, hier ist ein Bild von so Menschen, die im Harz krass bearbeiten und darunter Kleingartenzopf. Und es ist wohl so, das wusste ich bis dato auch nicht, ich hab die Zeitung hier in der Hand, wie ihr vielleicht hört, dass der Landesverband der deutschen Kleingärtner Sachsen-Anhalt sich vom Bundesverband der deutschen Kleingärtner trennt.
Mhm.
Die haben wohl Zoff miteinander. Weiß nicht, ob die, weiß ja, wie hat ein Kleingarten auszusehen? Drittel Wiese, Drittel Blumen, Drittel Nutzobst.
Ja.
Alles andere verstößt gegen die Großdeutsche Kleingartenverordnung von 1934.
Mhm.
So. Und irgendwie müssen die sich, obwohl, ich weiß, es ist mir ehrlich gesagt, du Scheiße, ja, ich hatte nie einen Kleingarten, ich will auch keinen haben. Und die haben sich getrennt, also die in großem Zoff, und jetzt ist es so, Tilman, stell dir das vor, die Trennung vollzieht sich erst jetzt Ende des Jahres, also offiziell am 31. Dezember ist diese Trennung, also dann steht der Landesverband Sachsen-Anhalt für sich und dann gibt es den Bundesverband. Aber Und ich finde, da musste die AfD auch mal was machen. Der Bundesverband schickt an die Mitglieder des Landesverbandes Sachsen-Anhalt immer noch E-Mails mit Schulungsangeboten. Was eine ausgesucht. Stell dir das mal vor, die sind nicht mehr Mitglied. Und die kriegen immer noch E-Mails. Und zwar für 2026, wo die kein Mitglied mehr sind, kriegen die immer noch E-Mails mit Schulungsangeboten. Und das zeigt, wie am Boden dieses Land ist. Wie dieses Land nicht mehr rettbar. Wie, also ich glaube, da kann selbst die AfD nichts mehr machen.
Ja. Und was wird da unterrichtet? Dass man Nutzobst erkennt oder was?
Weiß ich nicht. Ich will das gar nicht wissen.
Fallobst am Aufprall erkennen, bei Wetten, dass.
Thiemann, ich will das gar nicht wissen, weil das würde mir...
Ist ja illegal, das ist genau. Ja. Also illegale E-Mails werden hier verschickt.
Genau. So, und dann kommt noch das so, das ist Seite 1. Das ist Seite 1, wie gesagt, Titelseite, also der Leitartikel quasi. Mhm. Und es gibt in der Kommentarseite, es gibt immer 3 Kommentare am Tag zu irgendeinem wichtigen politischen Thema. Und ein Kommentar beschäftigt sich damit.
Ja.
Da wird gesagt, dass man da aufpassen muss, weil ja der Bundesverband im Prinzip die Leute verführen will, dass sie im Bundesverband bleiben. Mhm. Das heißt, der schickt hinterrücks Schulungsangebote, damit die kleinen Gärtner aus Sachsen-Anhalt, die sind auch alle, können sich ja nicht wehren. Ja, damit die darauf reinfallen und die Schulungsangebote nutzen wollen, damit die im Bundesverband bleiben.
Ich sag mal so, also die CDU-Spitze sollte sich ganz genau angucken, wie das funktioniert, falls es doch mal so kommt, wie Seehofer und Söder seit vielen Jahren drohen, dass die CSU weggeht und dass man dann eine CDU in Bayern aufmacht. Das ist ja so ähnlich.
Naja, wir hatten ja so eine Situation sogar schon mal. Also nicht, dass eine CDU, aber das stand ja kurz davor. Der Kollege Strauß, der Dicke mit dem Kredit, der hat sich ja, wann war das? Anfang der 80er? Wann hat er die Fraktionsgemeinschaft aufgelöst?
1976. Aber sie hat sie zwar aufgelöst, aber das trat nicht in Kraft, sondern wurde dann sofort wieder. Also es gab keinen Moment, wo es nur eine CSU-Fraktion gegeben hätte. Das war ja nach einer Bundestagswahl, nach der verlorenen. Aber das ging, da haben sie sich gerade noch so geeinigt mit diesem Druckmittel eben. Ja.
Warum eigentlich?
Naja, weil also Strauß war ja gegen Kohl und Kohl hatte die Wahl verloren als Kanzlerkandidat und Strauß sagte, seht ihr, wobei ehrlich gesagt, Kohl hatte ja ungefähr 49% damals bekommen.
Genau. Und was trotz, krass ist, dass man damit nicht regieren kann.
Ja, richtig. Und Strauß hat sich das Ergebnis so gewünscht und hat es bekommen und dann gesagt, ja, seht ihr. Und jetzt mache ich meine eigene CSU auf. Und ja, ihr könnt ja gucken, wo er bleibt. Er ist ja dann 4 Jahre später Kanzlerkandidat geworden und ein wesentlich schlechteres Ergebnis eingefahren, weil er so ist, wie er ist.
Genau. Der Deutsche will keinen Bayern.
Ja. Aber wir hatten ja schon mal einen Franken als Bundeskanzler und einen Niederbayern als Bundespräsident, aber beide CDU-Mitglieder, nämlich Ludwig Erhard und Roman Herzog.
Genau. Und Bundespräsident ist okay. Und ich habe gerade gesagt, der Deutsche will keinen Bayern. Markus Söder hätte also tatsächlich eine Chance, Bundeskanzler zu werden. Und wahrscheinlich, ich sage das jetzt mal ganz, ganz, ganz bösartig, wahrscheinlich wäre Markus Söder gar kein schlechter Bundeskanzler.
Okay, dieser Podcast ist hier beendet.
Nein, weißt du warum? Weil der sich um nichts schert. Den interessiert ja nichts. Der interessiert ja nur eins, das Fortkommen von Markus Söder. Und ich glaube, Markus Söder ist so populistisch, dem ist es wichtig, die Probleme der Zeit anzupacken.
Sonst würde er sie ja natürlich, sonst würde er sie ja anpacken. Die ganze Energiewende ist hauptsächlich an Bayern gescheitert, weil in Bayern kein einziges Windrad stehen darf, weil die Abstände so groß sein müssen und so weiter. Und da hätte er auch mal, er hat 2011 als erster gefordert, die Atomkraftwerke abzuschalten. Ja, schöne Sache. Nur wenn man dann währenddessen nichts Ordentliches stattdessen hinbaut, dann gibt es halt das Problem, was wir zurzeit haben. Und so ähnlich ist er mit allen Problemen. Er hat einen Nationalsozialisten in der Regierung, Hubert Aiwanger, und schmeißt den nicht raus, weil die Grünen ja nicht mitregieren sollen. Das ist der Hauptgrund. Und also die Probleme des Landes oder überhaupt sinnvolle Problemlösung, das ist nicht seins. Und zwar in keinem Fach.
Also sollten wir uns beide bemühen, dass Markus Söder Bundeskanzler wird, damit wir hinterher rauskriegen, wer recht hat.
Ja, und er hat ja jetzt schon vor der letzten Bundestagswahl gesagt, mein Platz ist in Bayern. Und dann war plötzlich doch, ach, ich will es doch werden, ich lasse mich doch bitten. Und dann ist es ja nichts geworden, aber er wollte einfach nur ein bisschen sticheln. Und wer weiß, vor der nächsten Bundestagswahl, wenn Friedrich Merz noch zwei, drei Fettnäpfchen da mitnimmt, dann könnte es ja auch heißen, ja, wir stellen zwar den Kanzler, aber das heißt ja nicht, dass wir einen neuen Kandidaten aufstellen. Und da bin ich. Hallo. Der wird, Söder, solange er lebt, wird er noch imaginärer Kanzlerkandidat der Herzen sein. Und selbst wenn er dann schon nicht mehr Bayern regiert, aber er wird trotzdem immer noch stören. So einer geht ja auch nicht in Ruhestand.
Natürlich nicht. Den werden sie auch wegmobben müssen aus Bayern.
Ja gut, aber das nennt sich in Bayern ja einfach nur Führungswechsel, wegmobben. Genau. Also das genau. Ist ja seit, ich meine, der Einzige, der nicht wegmobbt wurde, war Franz Josef Strauß, weil er auf der Jagd einen Herzinfarkt bekommen hat und dann von selber gestorben ist. Aber
da war er noch Ministerpräsident, ne?
Ja, aber alle anderen wurden weggemobbt.
Genau, Stoiber kann man streiten, aber ja.
Oh, das war ein sehr langes Wegmobben.
Eben. Egal, ich habe jetzt keinen Bock, über so kleine, unwichtige Völker zu reden. Lass uns über Irland reden, da ist ja bald Wahl.
Ja, genau heute, am Freitag, wir zeichnen ja heute ausnahmsweise mal einen Tag später auf, auch nicht deswegen, aber ja, in Irland wird immer freitags gewählt und abgestimmt und der Staatspräsident wird gewählt, beziehungsweise die Staatspräsidentin, das ist schon sicher. Es gibt nämlich nur zwei Kandidatinnen, beziehungsweise der dritte Kandidat hat schon zurückgezogen, steht noch auf dem Wahlzettel, ist aber sozusagen unwichtig. Und interessanterweise gibt es nur einen Wahltag, aber mehrere Wahlgänge in Irland. Also es gibt das Single Transferable Vote System, dass jeder Wähler eine Ersatzstimme abgeben kann, für den Fall, dass eben die Siegerin nicht mehr als die Hälfte der Stimmen kriegt, und dann wird automatisch der letzte Kandidat dann gestrichen und dem seine Ersatzstimmen dann auf die andere Person, also auf die Verbleibenden verteilt, und dann ergibt sich quasi mit mehrerem Auszählen, deswegen dauert es auch länger, bis das Ergebnis feststeht, gibt es also dann auf jeden Fall nach dem heutigen Wahltag das Ergebnis.
Okay, aber jetzt nochmal eins am anderen. Also, wir haben zwei Kandidatinnen. Du hast nicht gegendert, sondern es sind zwei Frauen.
Ja.
Die heißen?
halt mich doch nicht mit sowas Unwichtigem auf. Nein,
okay, Entschuldigung.
Nein, also tatsächlich, es ist nochmal zur Geschichte der irischen Präsidentschaft. Also in Irland gibt es ja, ähnlich wie wir es auch für Tschechien und Polen und die Niederlande haben oder andere Länder, es gibt einfach hauptsächlich rechte Parteien oder also konservative Parteien in Irland.
Nein, also es gibt rechte Parteien, es gibt ganz rechte Parteien und nicht ganz so rechte Parteien, was hier in Deutschland sowas wie die AfD wäre.
Ja, also es gibt so eine AfD, die ist relativ unwichtig dort, sondern es gibt tatsächlich aus historischen Gründen einfach zwei konservative Parteien, die aber, wo man gar nicht weiß, welche jetzt konservativer ist oder nicht. Also die Fianna Fáil heißen die. Das ist eigentlich die führende Partei, die so gut wie immer regiert und bis auf eine, nämlich Mary Robinson, alle Präsidenten bisher stellte oder unterstützte. Und dann gibt es die Fine Gael, also die sind so ein bisschen weniger oft an der Macht und beide katholisch natürlich und konservativ, aber eben pragmatisch konservativ. Und dann gibt es natürlich noch in Irland andere Parteien wie die Sinn Féin zum Beispiel, diese, ja.
Die sind ja ultrakonservativ?
Nee, eigentlich nicht. Die gehören ja zur.
Aber Sinn Féin ist doch der verlängerte Arm der IRA, oder nicht?
Ja, ja, das sind ja Terroristen letztlich. Also,
genau, das ist ja ultrakonservativ.
Nee, also die gehören, glaube ich, sogar der linken, der sozialistischen Fraktion im Europaparlament an. Ja, ja, also die sind durchaus auch gesellschaftlich eben das Gegenteil. Trotzdem, die irische Gesellschaft hat ja auch in Volksabstimmungen der letzten Jahre immer wieder bewiesen, dass sie viel fortschrittlicher ist als andere Bevölkerungen.
Ja, krass eigentlich, ne?
Ja.
Also die haben ja, glaube ich, zuerst durften, waren das nicht sogar das erste europäische Land, wo Homosexuelle heiraten durften und so?
Nee, das waren die Niederlande 2001, aber das erste Land, in dem es durch eine Volksabstimmung legalisiert wurde.
Ah ja, was man bei so einem erzkatholischen Land ja gar nicht glaubt, ja.
Ja, genau.
Aber wir haben das jetzt oft öfter auf der Bühne, weil wir über den Papst reden und dadurch hat sich so eine Nummer über Katholiken eingeschlichen. Der Katholizismus ist ja, gerade der rheinische Katholizismus, ist ja wesentlich, wesentlich offener, als man denkt. Und vor allem, man kann beichten. Du kannst ja machen, was du willst, ne? Solange du zur Beichte gehen kannst, also dieser uralte Witz, Unterschied zwischen dem evangelischen und dem katholischen Kind. Das evangelische Kind betet jeden Abend vor dem Einschlafen für ein neues Fahrrad. Das katholische Kind klaut das Fahrrad und geht beichten. Moralisch sind beide sauber.
Mhm. Ja.
Ja. Aber das ist gar nicht das Thema.
Also Klauen ist wahrscheinlich auch der größte irische Wirtschaftszweig. Nein, also das ist jetzt...
Hallöchen, wir reden hier nicht über Polen.
Nein, aber also Irland ist ja tatsächlich ein Riesenbeispiel dafür, dass eine EU-Mitgliedschaft sich auszahlt und zwar hauptsächlich für das Land selber, aber natürlich auch für die Handelsbeziehungen mit dem Land. Irland war ja extrem arm, immer schon gewesen. Es ist ja auch der Grund, warum in Amerika viel mehr ethnische Iren leben als in Irland. Also in Irland gibt es ja ungefähr 5 Millionen und in Amerika, was weiß ich, 30, 40 Millionen. Also auch Joe Biden und John F. Kennedy, also die beiden katholischen Präsidenten, aber auch andere haben irische Wurzeln. Und weil eben wegen der Hungersnot im 19. Jahrhundert. Und das ist ja nun inzwischen wirklich fast ein Geberland, könnte man sagen.
Ja, genau. Das hat aber auch viel mit Amazon zu tun und mit Google und mit, also jeder weltweit agierende Dreckskonzern hat ja seine europäische Dependance in Irland, weil man da am wenigsten Steuern zahlt. Also Irland ist ja quasi die Cayman-Inseln der EU.
Also Hunger, kein Hunger mehr, aber Hungerlöhne sozusagen stattdessen auch, die man aber nicht unbedingt an Irland zahlt, sondern in der ganzen Welt. Ja.
Genau.
Und interessant ist auch, also diese zwei Kandidatinnen, die eine Kandidatin wird von Fine Gael in das Rennen geschickt, Heather Humphreys, aber die besseren Chancen hat tatsächlich eine unabhängige Kandidatin, Catherine Connolly, und die ist Parlamentsabgeordnete, obwohl sie keiner Partei angehört, und zwar seit vielen Jahren, also das ist ja auch ein direktes Direktwahlsystem, beziehungsweise Wahlkreise mit mehreren Abgeordneten, aber trotzdem werden die Leute nicht auf der ganzen Landesebene gewählt und sie schafft es da immer als unabhängig. Also ist auch nicht die Einzige, die da einfach keiner Fraktion oder Partei angehört. Und die weißt ist jetzt du? Da im Gebäck vor allem von den linken Parteien und das ist eben interessant, dass die zum zweiten Mal die Chance haben, Labour und inzwischen auch die Grünen die Chance haben, eine Präsidentin zu stellen und das auch noch für 7 Jahre, also eine sehr lange Amtszeit dort. Und ja, ist mal interessant.
Weißt du zufällig aus dem Kopf, wie das irische Parlament heißt? Die haben doch immer alle so lustige Namen.
Das heißt Dale. Aber Dale, ich weiß,
ne, habe ich jetzt auch gerade gefunden.
Wir denken uns jetzt eine Betonung dafür aus. Weil
irgendwie wird über dem A noch ein Accent d'aigu und egal.
Übrigens, ja, wusstest du, also irisch oder gälisch ist ja Amtssprache in der EU.
Ja, das wusste ich.
Also,
Sagen wir mal so, ich wusste es nicht, aber es überrascht mich überhaupt nicht, weil es ist alles Amtssprache in der EU.
Ja, nicht alles. Es gibt ja die Grundregel, jedes Land darf eine Sprache von zu Hause mitbringen. Als Amtssprache nach Brüssel. Ja, genau, nur eine.
Das ist aber auch unfair den Belgiern zum Beispiel gegenüber.
Nee, eben überhaupt nicht, denn die bringen ja gar keine ein. Denn jede der 3 Sprachen, die in Belgien Amtssprache sind, gibt es ja im Nachbarland. Also sozusagen, es ist Belgien ist nicht nötig, um Flämisch, beziehungsweise Niederländisch, Deutsch und Französisch.
Aber sind die wirklich gleich?
Die sind gleich. Also
es gibt, ist Flämisch Niederländisch?
Ja, natürlich gibt es Unterschiede. Also im Wortschatz, in der Betonung ganz bestimmt. Und es gibt eine kleine Ausnahme, zum Beispiel die Franzosen zählen anders. Ab 80. Die Franzosen haben ja ganz absurde Zählweise, die sagen ja, also bis 60 stimmt eigentlich alles so, also 59 heißt 59, dann kommt, was kommt dann? Da kommt eben nicht 60, sondern dann kommt, was kommt denn dann?
Ich hatte nie Französisch, keine Ahnung.
Jetzt, man möge mir verzeihen. Soissons. Ja. Und dann geht es weiter bis 69. Und bis 69 stimmt's. Aber dann heißt 70 heißt eben nicht 70, sondern 70. Also 60 und 10.
Aha.
Und
Naja, wenn man den ganzen Tag Frösche isst, dann kommt da wahrscheinlich sowas bei raus.
Und noch schlimmer, ab 80, also dann heißt es 79, also 79, und ab 80 heißt es 80, also 20 mal 4 oder umgekehrt. Und dann 81, 19 bis 100. Und das machen die Belgier, den Quatsch machen die Belgier nicht mit, sondern die zählen dann, die zählen Septante, Octante und Novante, naja.
Aber deswegen sind die Franzosen wahrscheinlich in Mathe auch alle so gut. Aber jetzt nochmal zurück zu Irland. Also, gälische Amtssprache.
Nein, ich wollte das mit den Sprachen erzählen. So.
Ja.
Und es gab dann, also zur Gründung der EWG gab es ja nur diese drei Sprachen, Italienisch, Deutsch und Französisch. Und Niederländisch, also vier Sprachen, und Belgien und Luxemburg sprachen das irgendwie mit. Also die Luxemburger haben zwar eine Sprache, das Letzebürgisch, das haben sie aber, darauf haben sie aber verzichtet, es einzubringen. Das Letzebürgisch ist übrigens die einzige Sprache der Welt neben dem Deutschen, in dem Substantive regelmäßig großgeschrieben werden.
Ah ja, also die einzige, ja?
Ja, genau. Inzwischen machen es viele auch im Englischen, also das fing an mit irgendwelchen Überschriften, wo dann eigentlich jedes Wort in der Überschrift groß geschrieben wird, was auch bekloppt aussieht. Und Donald Trump hat sowieso seine eigene Rechtschreibung entwickelt in den ganzen Tweets, aber grundsätzlich werden dort sehr wenige Dinge groß geschrieben.
Ah ja.
Und dann bei der Erweiterung 1973, dann kam eben Englisch dazu und Dänisch, und die Iren haben gesagt, ach lasst mal, wir sprechen ja auch Englisch, also wir verzichten auch. Und dann ging es eben weiter mit der Erweiterung, und dann kam Spanisch, Schwedisch und so weiter. Die Österreicher haben dann auch verzichtet, weil Deutsch schon da war. Und dann 2004 bei der Erweiterung, dann hieß es, also hat man die Länder begrüßt, unter anderem Malta, dort wird ja ist Englisch die Amtssprache, aber auch Malti. Du weißt, ich kenne mich in Malta besonders gut aus, und Malti sprach damals keine Sau mehr, nur irgendwelche Omas, und es gab auch kaum Schriftsprache und so, das war alles wie Kraut und Rüben geschrieben, also wahrscheinlich keine festgelegte Rechtschreibung. Also, und dann sagte die EU-Kommission, ja, ihr kriegt die eigene Sprache, und dann sagte Malti, ja, wir haben doch das Englische. Nein, ihr kriegt eine eigene, ihr müsst eure eigene mitnehmen. Und dann wurden die quasi dazu überredet, für teures Geld, was wir Steuerzahler dann bezahlen für die Übersetzung, Malti dort aufzunehmen. Das war am Anfang ein großes Problem, weil es die ganzen Dolmetscher und Übersetzer nicht gab. Also da ist viel liegen geblieben, weil ja jedes Dokument grundsätzlich, das ist auch inzwischen nicht mehr automatisch so, aber der Bürger hätte das Recht, jedes Dokument übersetzen zu lassen. Und dann haben die Iren gesehen, Mensch, oh, was ist denn hier los? Wir haben ja auch noch eine Sprache in der Schublade. Und bei der
Die spricht ja gar keiner, oder? Also da ist ja, es gibt ja keinen Native Gaelic Speaker, oder?
Weiß ich nicht. Also es könnte schon sein. Jedenfalls, also viele können es auch.
Echt, ja? Also, ja. Also gibt's Iren, die Gälisch sprechen, aber kein Englisch? Ich glaube, nein.
Nee. Das wahrscheinlich nicht. Und das ist ja eben das Dumme dran, ja. Und da haben die aber gesagt, ja cool, dann nehmen wir bei der nächsten Vertragsänderung, das war nämlich der folgende EU-Beitritt von Rumänien und Bulgarien, nehmen wir unsere Sprache noch mit rein. Gälisch war nämlich seit 1973 zwar eben keine Amtssprache, aber Vertragssprache gewesen. Das war die einzige Sprache, die zwar der EU-Vertrag, also der wurde da rein übersetzt, aber sonst kein Text. Und dann haben sie gesagt, nee, da wollen wir alles. Und dann war das eben dieser EU-Beitritt, der mit Irland gar nichts zu tun hatte und musste aber dann noch reingeholt werden. Und seitdem, und dann kam noch später, kam ja dann Kroatien dazu, und jetzt hat die EU 24 Amtssprachen. Da sind eben ein paar Länder wie Österreich, Luxemburg und Belgien und Zypern, na, wegen Griechisch, sind nicht dabei. Und absurderweise das Englische ist ja jetzt
dazu.
Gehört nicht dazu, ist aber natürlich dabei, ist ja Amtssprache, ja. Weil man mit das Englische nicht rausschmeißen kann. Aber das Englische wird von keinem einzigen Land eingebracht seit dem Brexit. So, also da sehen wir, da ist viel, viel im Argen in der EU.
Aber um nochmal nach Irland zurückzukommen, also schon wieder, das ist jetzt für mich nicht ganz uninteressant, weil die Iren sind ja schon ein putziges Volk, das muss man sagen. Mir geht es um das Präsidentenamt in Irland. Welche Funktion hat der Präsident? Also es gibt ja die...
Keine.
Also so ähnlich wie in Deutschland.
Genau.
Letztendlich ist es irrelevant.
Ja.
Und der bisherige Präsident tritt nicht mehr an, oder gilt da auch die Zwei-Amtszeiten-Regel?
Zwei-Amtszeiten-Regel, also der ist seit 14 Jahren dran, ist der dienstälteste Staatschef der EU. Und
der heißt?
Der heißt Michael Higgins. Und den googelt jetzt mal bitte jeder.
Nee, ich stelle ein Foto in die Shownotes. falls ihr euch wundert, was das ist, es ist kein Gartenzwerg nach dem Bernie Sanders Modell, sondern das ist der aktuelle irische, also jetzt wahrscheinlich bald nicht mehr irische Präsident.
Genau, mit 1,60 Meter der kleinste Staatschef der Welt und einfach total witzig. Auch die Stimme lohnt sich anzuhören. Es spricht einfach wie ein Ire irgendwie. Also das ist wirklich ganz, der ist natürlich auch extrem beliebt wegen seiner ganzen Art. Ja, gut, du stellst ihn in die Shownotes und wir machen uns ja nicht lustig, aber es ist irgendwie, also ich finde es einfach putzig.
Naja,
das ist ein bisschen wie wenn man Gregor Gysi einfach geschrumpft hätte, so kann man sagen.
Genau. Ich finde das ja auch lustig. Ich meine, wenn ihr heute schon Philipp Amthor interviewt, wird ja auch immer wieder. Und das Lustige ist, anstelle von Philipp Amthor würde ich einfach überhaupt nicht mehr drauf. Aber er reagiert jedes Mal drauf. Wenn der Köster, wie heißt du, Philipp Köster? Nee, wie heißt du denn?
Philipp Köster? Fabian Köster.
Fabian Köster. Köster, wenn der neben ihm steht und irgendein Witz macht, die älteste Person im Deutschen Bundestag, und dann dreht sich zu Philipp Amthor um und Philipp Amthor jedes Mal, oh, ich würde da überhaupt nicht mehr drauf reagieren an seiner Stelle. Der weiß doch, dass der Köster das gleich macht. Naja.
Naja, aber es ist schon immer, also das ist ja das Tolle bei Running Gags, die Qualität von Gags zeichnet sich dann eben in der Unerwartbarkeit aus. Also trotz aller Erwartbarkeit kann man ja trotzdem nicht, also man weiß natürlich in dem Moment, wo der Satz fertig ist, dann kommt dieser berühmte Kamera raus, Zoom, und dann steht er da, aber direkt vorher weiß man es halt nicht, wann jetzt
ja, der, aber Gag anstelle kommt. Von Philipp Amthor. Der weiß doch, dass er da steht.
Ach ja, ja, egal. Ich meine, der hat ja, der freut sich, glaube ich, darüber. Naja.
Okay, wo wird denn noch gewählt?
Wo wird denn noch gewählt? In den Niederlanden wird gewählt.
Auch der Präsident?
Auch der Präsident.
Echt? Nein. Wollte ich gerade sagen, Niederländer haben ja Gott sei Dank noch ein Königshaus.
Was heißt Gott sei Dank? Also in Amerika gab es ja diese No-Kings-Proteste und da dachte ich, Mensch, die Amis, kann man euch mieten? Kommt doch mal hier nach England und nach Spanien und schmeißt die Leute da raus, weil das auch alles Idioten sind.
Es waren übrigens 7 Millionen insgesamt.
Ja.
Ja. Und wenn man das jetzt auf die Gesamtbevölkerung der Vereinigten Staaten hochrechnet, naja.
Oh, ja, aber immerhin in jedem einzelnen Bundesstaat, auch in den kleinen, gab es überall Einzelproteste, also mal große, mal kleine, also zusammengezählt waren es halt 7 Millionen.
Ja, ja, in Texas waren es glaube ich auch bis zu 12.
Ja, also klar kann man sich bei jedem Protest immer fragen, was das bringt, aber es ist beeindruckend und es ist auch, zeigt ja auch diese Lebensfreude der normal lebenden Amerikaner, was ja auch irgendwie, Donald Trump hält die ja alle für linksradikal und das trifft halt irgendwie dann doch, er ist ja ein bisschen falsch informiert. Naja, also jedenfalls in den Niederlanden wird natürlich der König nicht gewählt, sondern ja, das Parlament, und zwar neu, also ist ja erst vor 2 Jahren zum letzten Mal gewählt worden, aber da gab es ja diese Rechtskoalition. Und unter einem Mann, dessen Name nicht niederländischer klingen könnte, nämlich Dick Schroef.
Dick Schroef.
Also ich finde, Niederländer, Schweizer und Araber sind, glaube ich, die am Kehlkopfkrebs gefährdetsten Nationen der Welt.
Ja, zumindest ist es sehr lustig.
Dick Schroef, ja.
Ja, aber ich finde auch ja den eigentlichen...
Kommt der vielleicht aus, der stammt vielleicht von der Insel Schiermonnikoog. Ja, also,
keine Ahnung. Kenne ich nicht. Aber ich finde allein schon den Vornamen des eigentlichen Regierung, nämlich Geert Wilders, finde ich halt auch schon geil.
Du hast gerade ganz gezwungen deine Augen zugedrückt bei diesem Laut.
Ja, muss man ja.
Oh, ja.
Ja, genau. Ja, das heißt, wenn man niederländische Namen ausspricht, sollte man auf seine Peristaltik achten.
Genau, also bei Geert Wilders weiß man ja nie, ist es eine Perücke oder ist es einfach nur Königin Beatrix, die sich als Harpe Kerkeling verkleidet hat.
So.
Also das bleibt offen, aber er war ja beim letzten Mal schon stärkste Kraft bei der Wahl und das wird er jetzt höchstwahrscheinlich noch toppen. Also das Ergebnis wird einfach noch doller in die gleiche Richtung ausschlagen, wie es schon mal war. Also letztes Mal hatte die PVV, also Partei für die Freiheit, 23% und jetzt liegen sie eigentlich stabil bei ungefähr 30. Allerdings gewinnt zum Beispiel auch, also die Linken gewinnen dazu, die heißen oder sind inzwischen fusioniert, die Sozialdemokraten und Grüne, also Grün-Links und PVDA, also Partei von den Arbeitern oder von der Arbeit, die hatten 16 und liegen jetzt bei ungefähr 25, 24. Und dann wieder Auferstehung feiert die Christdemokratie. Also das war
Die Konservativen quasi.
Die gemäßigten Konservativen. In den Niederlanden gibt es ja 15 Parteien, also da ist wirklich für alles was da. Und das waren die, die in den Nullerjahren dauernd regiert haben mit diesem Jan-Peter Balkenende, dessen Spitzname Harry Potter war. Und ihr dürft mal per Google herausfinden, warum. Und die hatten beim letzten Mal nur, CDA heißen die hatten nur 3% und jetzt liegen sie bei über 20. Also die werden wieder mitmischen.
Also Hoffnung für die SPD und, in Deutschland.
Genau, und die Rechtsliberalen, die ja seit Mark Rutte und so regieren, die sind, die fallen zurück von 15 auf, Moment. Nö, die bleiben ungefähr gleich. Aber wahrscheinlich, also die sind natürlich am zentralsten in diesem ganzen Parteiensystem. Und vielleicht stellen sie dann wieder den Regierungschef. Mark Rutte hätte Zeit.
Aber dass Gerd Wilders es wird, ist eher unwahrscheinlich, ne? Obwohl er die stärkste Fraktion
anführt. Nee, das ist nicht unwahrscheinlich. Also es kann auch sein, wenn er stark genug wird, dann genügt ihm ja nur ein Koalitionspartner. Hm. Vielleicht. Da muss man dann schauen. Es gab ja auch mehrere Versuche, neue Parteien zu gründen. Da gibt es eine Partei, die hieß ein Neuer Sozialvertrag von einem Aussteiger, also der quasi aus einer anderen Partei gekommen ist und der hat jetzt Burnout und ganz rausgegangen und seltsamerweise liegt diese Partei in Umfragen jetzt bei 0%.
Naja.
Und der war, das war eben, der hatte letztes Mal 13. Also das ist sehr volatil. Spannender Wahltag am nächsten Mittwoch. Die Niederländer wählen immer mittwochs.
Und also das heißt, wir haben nicht nur putzige, ich habe jetzt auch noch ein Foto von Jan-Peter Balkenende bei uns in die Shownotes gestellt. Das wird die Folge der witzigen Politiker oder der witzigen Politikerfotos.
Im Ausland, das ist immer wichtig.
Ja, natürlich. Wir in Deutschland haben keine witzigen Politiker. Nee. Das heißt, wir haben nicht nur witzig aussehende Politiker, wir haben auch seltsame Wahltage.
Ja, so kann man sagen. Ja. Die Tschechen waren ja auch im Oktober dran, die wählen freitags und samstags.
Ja, aber die haben keine witzig aussehenden Politiker.
Doch.
Wobei, also Seemann sah schon.
Seemann und auch Babisch, der hat ja so eine ganz kurze, so eine Bürstenfrisur, die aber total unvorteilhaft ist. Weil er sieht auch einfach kriminell aus. Gut, dann stimmt's ja.
Ja, gut.
Naja, also Niederlande, wie gesagt, schwierige Regierungsbildung. Und in den Niederlanden gibt es halt auch keine 5%-Hürde, was jetzt nichts mit der Regierungsbildung an sich zu tun hat. Aber es gibt dann halt wirklich im aktuellen Parlament 15 Parteien. Denn ab dem ersten Sitz kriegt man schon eine...
Also Weimarer Verhältnisse.
Nee, in Weimar, da war das nicht so einfach, den ersten Sitz zu kriegen. Man musste in der Weimarer Republik, wenn man flächendeckend nur so viel Prozent hatte wie für einen Sitz nötig, dann hätte man es nicht gekriegt, weil es Wahlkreise gab und die Reststimmen liefen dann in Wahlkreisverbünden zusammen, die konnte man dann noch aufkehren, aber mehr wurde nicht. Also man musste schon in einem Wahlkreisverbund auch einen Sitz kriegen. Mhm. Umgekehrt, man kriegte den Sitz nur, wenn man in einem Wahlkreis auch schon einen Sitz hatte. Also die Kleinen wurden, die ganz, ganz Kleinen wurden in der Weimarer Republik auch ausgesperrt. Das ist in den Niederlanden nicht der Fall. Naja, ja, das soweit.
Weißt du aus dem Kopf, wie groß das niederländische Parlament ist?
Die haben 150 Sitze. Also brauchen ja ungefähr 0,7%, um einen Sitz zu kriegen.
Ja, aber das ist ja nichts. Ne? Ich meine, es gibt ja auch nicht viele Niederländer, das ist ja auch gut so, aber... An sich ist nichts.
Ja, und von denen, die meisten von den wenigen sind ja trotzdem auf deutschen Straßen unterwegs.
Richtig, mit dem Wohnwagen auf der Mittelspur.
Ja.
Du weißt, was ein Holländer kriegt, wenn er euch die Führerscheinprüfung fällt?
Ein gelbes Nummernschild.
So, schön. Jetzt haben wir den auch noch abgefrühstückt. Gut, was haben wir noch?
Kein absurder Wahltag, aber ein absurdes Wahlvolk, nämlich die Münchner, dürfen abstimmen, ob man sich für Olympia bewirbt, 2040 oder 2044. sieht auch gar nicht so schlecht aus, ausnahmsweise. Also die,
echt? Also ich weiß, dass München ja vor, weiß ich nicht, vor 10 oder vor 15 Jahren schon mal eine Abstimmung hatte,
ja,
wo die denn dagegen waren, und dann haben die Sven Hannawald interviewt und Sven Hannawald sagte, na, wollen wir denn in 4 Jahren wieder abstimmen? Und dann sagte Sven Hannawald, das bringt ja nichts, das sind ja die gleichen, die in diesem Jahr auch abgestimmt haben und die leben ja in 4 Jahren noch.
Ja.
Und da war so ein Bedauern in der Stimme zu hören bei Sven Hannawald.
Ich glaube, es ging ja damals um die Winterspiele 2018, hm, und Winterspiele sind natürlich was ganz anderes als Sommerspiele. Das interessiert vielleicht einen Großteil der Bevölkerung nicht. Zweitens ist der Umweltaspekt zumindest größer sichtbar. Also wo sollen denn die ganzen Skifahrer dann abfahren, wenn kein Tropfen Schnee, keine Flocke Schnee von Natur aus fällt? Und das waren, glaube ich, die Gründe. Und bei den Sommerspielen, da hatte man ja im letzten Jahr die schönen Spiele von Paris. Also allen bis auf den Schwimmern hat es wohl ganz gut gefallen.
Na, bis auf den Outdoor-Schwimmern. Indoor war ja super, auch
Indoor,
für uns.
Ich dachte,
gerade für uns
Indoor
Magdeburger.
Indoor hätten sie es dann auch noch angerührt, wie es draußen schmeckt.
Nee. Also wir haben ja, die haben ja einen Magdeburger dabei. Sogar, also das ist ja, der ist ja jetzt so ein Nationalheld in Magdeburg, ja, weil der ein Rennen gewonnen hat.
Ja.
Das war ja nicht viel. Wusstest du übrigens, dass Franziska...
Damit hat er mehr Rennen gewonnen als Abdulmohsen... nein, Entschuldigung, ich nehme den jetzt zurück.
Alles gut. Wusstest du, dass Franziska von Almsick nie irgendeine internationale Medaille geholt hat?
Die war immer
also,
nur...
Doch, Medaille ja, aber nie irgendwas gewonnen.
Also welche...
Die war immer nur Zweite.
Zweite. Echt?
Also sie war Olympia Zweite und so. Also sie hat die deutsche Meisterschaften. Ich glaube, die hat auch mal eine Weltmeisterschaft vielleicht oder so. Aber die hat nie wirklich, also die hat nie eine olympische Medaille, Medaille ja, aber nie eine olympische Goldmedaille geholt, mhm, oder so.
Interessant.
Ja, aber ist jetzt auch nicht relevant. Ja, also du meinst, es wird gut ausgehen. Die Münchner werden sich 2040 oder 44 bewerben.
Ja, also das hängt natürlich dann vom Deutschen Olympischen Sportbund ab, der nächstes Jahr entscheiden will. Es gibt ja noch andere, zum Beispiel Berlin, Hamburg und dann irgendwie, die nennen sich Metropolregion Rhein-Ruhr. Also irgendwie alles, was da in Nordrhein-Westfalen so rumsteht, will Olympia werden. Und diese 4 Bewerbungen gibt es aktuell, aber Deutschland kann sich natürlich nur mit einem dann bewerben. Es wird wahrscheinlich...
Ja, aber wir haben doch einen deutschen IOC-Präsidenten, der in Korruption jetzt auch nicht ganz unerfahren ist. Der wird sich doch wohl eines machen lassen.
Nee, der wurde leider abgelöst durch eine korrupte Präsidentin aus Simbabwe, auch aus einem tollen...
Ach, Thomas Bach gar nicht mehr Präsident? Nee.
Nee.
Habe ich gar nicht mitgekriegt. Kannst du mal sehen.
Ja, also jedenfalls, wir können ja mal Wetten abschließen für nächstes Jahr. Machen wir ja an unseren Jahresrückblicksfolgen, Jahresausblicksfolgen sowieso, aber welche von den 4 Bewerbern wird's?
Naja, also...
Wir haben ja gerade schon über Markus Söder gesprochen und ich finde, das ist schon der Grund, warum ich es den Münchnern, obwohl die es zweifelsohne sehr gut könnten und obwohl München eine schöne Stadt ist, einfach nicht gönne.
Also mir ist es so egal, dass ich fast eingeschlafen wäre.
Naja, ich würde es mir für Berlin wünschen, weil es einfach auch die größte deutsche Stadt ist und weil wir ein Olympiastadion haben. Wir hätten auch, selbst das Olympische Dorf existiert ja noch. Das ist ja westlich von Berlin, das konnte man vor ein paar Jahren auch, da habe ich mal eine Führung mitgemacht. Das gehörte der DKB, der Deutschen Kreditbank, und die haben das irgendwie da quasi gegen Spende dann für, also konnte man, was weiß ich, was 2-3 Euro geben, und dann gab es so ehrenamtliche Führungen. Das war total interessant, weil es einfach ein Riesenareal ist mit diesen Baracken und auch noch mit diesen Sälen, was weiß ich, Speisesälen. Es war relativ spartanisch, aber es war alles noch da.
Und liegt das auf dem Stadtgebiet von Berlin? Oder
nein, das liegt bei Elstal oder Dalgo-Döberitz, also so in im Havelland irgendwo.
Also in Brandenburg?
Ja, genau. Also,
ich sag mal
nördlich,
so.
Nördlich von Potsdam.
Wenn Olympia 2040 nach Berlin kommt, kann ich mir sogar vorstellen, dass es bis Magdeburg ausstrahlt. Also das
könnte
ich mir
oder vorstellen, dass man genau diese Baracken wieder braucht, weil Baugenehmigungen für Neues wird es dann bis 2040 erstmal nicht geben. Das kann,
in Berlin sowieso nicht.
Naja, auch da, selbst da wäre Platz, aber das, man nimmt ja in der heutigen Zeit ja auch immer gern das Umland mit.
Genau.
Und also es nützt natürlich einer Stadt, einer Infrastruktur, und wer könnte es besser gebrauchen als Berlin? Also ich sag mal, man sollte sich mit Berlin bewerben, aber wenn man jetzt mich fragt, womit es wofür sich der DOSB dann entscheidet, dann wahrscheinlich ja, Nordrhein-Westfalen, würde ich mal sagen.
Ja, weil die es ja auch noch nicht hatten.
Ja, Hamburg hat es ja auch noch nicht. Ist sicherlich auch schön.
Naja, Hamburg hätte den Vorteil, da müsste die Segelwettbewerbe nicht auslagern.
Man wird sie wahrscheinlich trotzdem auslagern, eben aus Föderalismusgründen. Also, dass in jedem Bundesland irgendein kleiner Wettbewerb ist. Das wäre eigentlich das Ziel. Und am Ende müssen die dann per Fax quasi, nach 2 Wochen müssen die per Fax an die Zentrale gefaxt werden. Und dann gibt es die Siegerehrung, wenn schon alle abgereist sind.
Und Motto der Bewerbung ist dann Deutschland, Deutschland über alles.
Ja, naja, aber das ist wieder so typisch, dass jetzt die Gutmenschen sagen, 2036 dürft ihr euch nicht bewerben. Diese Spiele sind ja auch noch offen und das ist jetzt, also man kann so eine Bewerbung ja auch quasi instant für verschiedene Jahre abgeben. Aber also einfach nur, weil der Kalender dann sagt, ja 100 Jahre Berliner Spiele, ja da darf Deutschland zum 100-Jährigen nichts machen. Also als ob das dann dieselben wären. Ja, wird dann Björn Höcke quasi die Paraden abnehmen und sich drüber ärgern, wenn die 100 Meter von dem Schwarzen gewonnen werden. Also das ist Blödsinn, weil Deutschland ein anderes ist und Olympia ist auch was anderes. Obwohl ja, der Korruptionsgrad von heute und von damals lässt sich eigentlich sogar direkt vergleichen.
Waren die damals auch
immer
so korrupt,
zu denken, ja? Das sind dieselben Leute, die sagen, wegen der deutschen Geschichte dürfen an die Ukraine keine Panzer geliefert werden, um Russland anzugreifen, weil die bösen Deutschen haben ja das gute Russland schon mal angegriffen und das passt halt nicht. Ja, das passte vielleicht zu 1941, aber selbst damals war Russland nicht gut, sondern das war ja bis 1941 auf unserer Seite. Also genau. Immer zu denken, die Russen oder was auch immer, also da rege ich mich schon wieder drüber auf, über solche geschichtsvergessenen Idioten. Ich wollte ja heute eigentlich eine schöne Wohlfühlfolge machen, nachdem ich letzte Woche so eine Blutdruckfolge hatte mit den ganzen...
Okay, dann gehen wir mal nach Israel.
In Israel wird nicht gewählt und das ist auch schade, die hätten es nötig, aber es gibt die 4-jährige Wahlperiode und genau in einem Jahr ist also die Wahl in Israel. Das ist übrigens interessant, Israel ist ja relativ weltlich, aber viele Termine richten sich trotzdem natürlich nach dem jüdischen Kalender. Und der Wahltag in Israel ist immer ein bestimmter Tag. Also du kannst jetzt auch sagen, angenommen im Jahr 2037 würde gewählt, dann könnte man jetzt schon genau sagen, an welchem Tag das wäre, weil es eben sich nach dem jüdischen Kalender richtet. Ich darf das ganz kurz referieren. Also der jüdische Kalender bringt ja sogar 3 Dinge in Einklang. Nicht nur 2 wie der christliche und nicht nur die 2 anderen wie der islamische, sondern eben 3. Also sowohl die Tageszeit, also die Länge eines Tages ist ja astronomisch vorgesehen, 24 Stunden, und die Länge eines Jahres, 365, 1/4 Tage ungefähr. Und die Juden schaffen es auch noch, den Mondlauf damit einzubringen, also die Länge eines Monats, deswegen heißt es ja Monat, wegen des Mondes. Und das geht ja nicht zu dritt irgendwie teilbar auf, sodass man Schaltregeln braucht, Schaltjahre. Und bei den Moslems ist es ja so, die haben ja kein echtes Jahr, sondern die haben ja ein Mondjahr, das kürzer ist als unser Jahr. Also die haben sozusagen nur 354, 355 Tage. Und bei den Juden, die haben im Durchschnitt diese 365 1/4 Tage, aber 6 verschiedene Jahreslängen, um das irgendwie unter einen Hut zu bringen. Also die abgekürzten, die ordentlichen und die überzähligen, die unterscheiden sich jeweils um einen Tag. Und dann die Schaltjahre und die Gemeinjahre, die unterscheiden sich um einen Monat. Es gibt also Jahre mit 13 Monaten. Also das nur so am Rande. Und jetzt gibt es also die Regel, der Jahresbeginn ist ja immer im September, beziehungsweise Anfang Oktober, war neulich wieder. Und im zweiten Monat, da ist die Wahl immer am dritten Dienstag. Allerdings nicht immer, nämlich wenn das vorherige Jahr ein Schaltjahr war, also ein bisschen länger, dann ist es nicht am dritten, sondern am ersten Dienstag im zweiten Monat. Der zweite Monat, den spreche ich jetzt nicht aus, weil ich es falsch tun würde, aber sozusagen entweder der dritte oder der erste Dienstag in dem zweiten Monat und das ist immer ungefähr Ende Oktober, Anfang November. Also davon kann man immer ausgehen. Es sei denn, es gibt natürlich eine vorgezogene Neuwahl, was es eigentlich grundsätzlich immer gab, außer jetzt. Also die letzte Die letzte zu Ende gebrachte Wahlperiode, die war tatsächlich in den 80er Jahren. Und seitdem hat immer irgendwie eine Neuwahl stattgefunden. Und jetzt würde man sich's wünschen, aber die Regierung ist eben so fest im Sattel aus allen möglichen Gründen, weil sie sich aneinander klammern, weil sie eben alle fürchten, doch vor Gericht zu landen, und zwar vor der eigenen Gerichtsbarkeit, was schlimm genug ist, weil sie hochkorrupt sind oder ja, Volksverhetzung betreiben, was auch immer. Das haben wir ja alles mitgekriegt. Und ja, das... aber in einem Jahr hat dann die Bevölkerung die Chance, Benjamin Netanyahu endlich mal wieder zu wählen. Ist ja schon lange nicht mehr passiert.
Ich wollte gerade sagen, die werden ja auch die Israelis. Man gewöhnt sich ja auch dran.
Ja, also das ist einfach der größte Taktiker. Er schafft es ja jedes Mal mit verschiedenen Konstellationen eine Regierungsmehrheit zustande zu bringen. Und nur 2021 bis 2022, da hat er ja mal nicht regiert. Da haben andere Parteien große Bündnisse geschmiedet, auch ideologisch vollkommen inkompatible Bündnisse. Einzige Übereinstimmung war nicht er. Und das war dann doch, hat dann doch nicht so weit getragen, und es musste dann neu gewählt werden. Also das reicht leider nicht als Kitt zwischen verschiedenen Parteien. Es gibt natürlich ja auch nicht ganz absurde Parteien, also gerade auf der linken Seite weniger, aber auf der rechten Seite gibt es ja zum Beispiel früher gab es ja die Schass-Partei, die ist ja ultra-orthodox, die ist aber politisch weniger hartleinerig, und dann gab es die Nationalreligiösen, die waren weniger orthodox, also auch sehr religiös, aber nicht so ganz schlimm, aber dafür nationalistisch unversöhnlich und so weiter. Also da ist auch viel zum Thema Volksfront von Judäa und jüdische Volksfront, also dass man da sagt, nein, das, was ihr wollt, wollen wir eigentlich grundsätzlich auch, aber wir wollen das Gegenteil. Und ja, Netanyahu schaffte es eben bisher immer, so Bündnisse zu schmieden, meistens unter Einschluss aller rechten Parteien und noch ein paar Mitteparteien und sich im Sattel zu halten. Und das heißt, es dauert ja dann auch immer sehr lang nach einer Wahl, bis die Regierung dann gebildet ist. Weil er ja so lange braucht für seine Intrigen und für seine Angebote und so weiter. Also das, aber immerhin, es wird spätestens in einem Jahr eine Chance geben. Da drücken wir heute schon mal die Daumen. So.
Okay, das bleibt abzuwarten.
Apropos rechts, in Japan regiert jetzt die erste Frau. Aber die ist weiter rechts als die weißen Vorgänger. Das ist auch,
ja,
da, okay. Da sind wir angekommen in der heutigen Welt, dass die Frauen regieren, aber sie sind noch rechter als die Männer.
Okay, da muss ich ein bisschen aufpassen, weil ich habe jetzt in meinem aktuellen, ich habe ja übernächste Woche Premiere mit einem neuen Programm, wo ich mit drei Damen auf der Bühne stehe.
Vom Grill? Nee.
Nö, das, ja, nee. Und wir machen so eine Familienstory, also meine Frau spielt meine Frau, und dann haben wir noch eine junge Dame von Freien Kammerspielen hier in Magdeburg, die spielt unsere Tochter, und dann noch die beste Freundin meiner Frau, wird auch gespielt und so. Und ich weiß, dieses ganze Programm ist natürlich feministischer logischerweise als alles, was wir bisher gemacht haben, und Grundtenor des Programms wird natürlich sein, die Welt ist eine bessere, wenn es hier keine Männer mehr gäbe. Weil alle Kriege, alle schlimmen Sachen auf dieser Welt begingen ja bis jetzt von Männern aus.
Zum Beispiel und der Podcast Lucke und Hengstmann.
So, ja, der Frauenanteil ist ja auch erschreckend niedrig. Ja. Apropos, ich war jetzt gerade bei meiner Urologin, ich habe ja eine Urologin, und ist alles in Ordnung? Alles, ich bin ja jetzt über 45, da soll man ja einmal im Jahr hingehen. Nur eine Aussage hat mich dann doch sehr schockiert. Oder,
sagen und mal, will ich die jetzt hören, Sebastian?
Sie hat zu mir gesagt, mein Penis ist unauffällig, und das will man nicht hören.
Ja, ich wollte es eigentlich nicht hören.
Ich weiß, genau. Ich wollte es, deswegen habe ich es jetzt mittendrin, kurz vor Schluss, weil dann hören sie anderen nicht zu. Tim, was hast du denn noch? Du hast doch bestimmt noch, wie ich dich kenne, so einen kleinen...
Ja, nee, ich muss jetzt leider zugeben, zum ersten und zum letzten Mal in meinem Leben, also ich habe eine Bundestagsdebatte geguckt, und zum ersten und letzten Mal fand ich den Redner der AfD am überzeugendsten.
Das, meine Damen und Herren, war die letzte Ausgabe von Lucke und Hengstmann. Timon hat das ja vorhin schon gemacht, jetzt bin ich dran. Nein, worum ging es denn? Ich vermute, es ging um dein Lieblingsthema.
Um mein Lieblingsthema, was wir jetzt auch am Sonntag wieder haben, nämlich die Sommerzeit, beziehungsweise die so. Winterzeit. Und die, also es ist ja...
Der Jetlag des kleinen Mannes.
Ja, und es ist ja Beschlusslage der EU, nämlich aufgrund einer Online-Umfrage, die nur so leidlich geklappt hat, weil sie komplett überlastet war in der Zeit, als sie gestartet wurde.
Und 75% der Menschen, die abgestimmt haben, Deutsche waren.
Ja, aber das ist ja sozusagen, genau, das wird dann immer so, also, oh ja, die, deswegen ist sie nichts wert. Ja, also du könntest eine Bundestagswahl machen, in der in Sachsen-Anhalt kein einziger Mensch zur Wahl geht und die ist trotzdem gültig.
Genau.
Haben wir ja vielleicht bald sogar.
Das glaube ich nicht.
Nein. Und also deswegen immer so, oh ja, die scheiß Umfrage. Nein, nein. Also 84% der damals sich an der, die da quasi durchgekommen sind auf der Website, die haben dafür plädiert, die Sommerzeit abzuschaffen. Hm. Die Zeitumstellung. Und das war eben EU-weit ausgeschrieben. Und dann hat auch das EU-Parlament danach gesagt, ja, das wollen wir auch. Und der EU-Rat und die Kommission tun aber nichts weiter, um das auch Wirklichkeit werden zu lassen. Jetzt hat die AfD zwei Anträge reingebracht. Der erste war, dass die Bundesregierung sich in Brüssel besser dafür einsetzen soll, also härter dafür einsetzen soll, dass das jetzt endlich auch passiert. Und der zweite Antrag war, wenn das nicht passiert, dann soll Deutschland allein aus der Zeitumstellung aussteigen. Die Zeit wird ja in Brüssel gemacht, also das ist, das ist momentan keine deutsche Gesetzgebungskraft und wie das rechtlich gemacht werden soll, dass es auf Deutschland dann zurückkommt und dass man das ändern kann, das lässt die AfD offen und der zweite Antrag ist auch wirklich Bullshit, weil es ist natürlich schlechter, als wenn man es so lässt, aber der erste Antrag ist vernünftig und wurde dann eben auch kurz debattiert. Und da habe ich mich wirklich dabei ertappt und noch schlimmer, du darfst jetzt mal raten, wer der Redner für die AfD in dieser Debatte war. Das macht es alles noch schlimmer.
Keine Ahnung, also wenn du schon so fragst, dann
weiß ich nicht. Der verhaltensauffälligste und ekelhafteste im ganzen Bundestag.
Wolfgang Kubicki.
Ja, nee, von dem hat man im Bundestag lang nichts mehr gehört. Warum eigentlich? Ach so, weil er rausgewählt wurde.
So,
Stefan Brandner.
Ah, der sympathische Kleine.
Genau, also der, das ist wirklich scheußlich, aber er hat einfach recht gehabt mit seiner Argumentation. Also es gibt, es bringt gesellschaftlich nichts, es bringt wirtschaftlich nichts und das war ja immer das Argument. In der Ölkrise hat man gesagt, wir müssen Energie sparen, dann ist es länger hell. Und jetzt habe ich mal bei führenden Astronomen nachgefragt, die sagen, es ist gleich lang hell wie dunkel am Tag. Und zwar egal, welche Zeit, also es ist kompletter Blödsinn, wenn man sagt, man gewinnt Helligkeit.
Ja, doch, also wie gesagt, und auch da könnten wir uns jetzt wieder stundenlang streiten, aber diese Diskussion haben wir schon oft genug geführt, es bringt was. Also zumindest im Sommer ist es einfach abends länger hell und du hast nicht schon, und es ist nicht morgens schon um 3 hell. Also ich persönlich finde es gut, dass es so ist, wie es ist. Und die Leute, die rummopen, dass sie da ein Jetlag haben, weil die Zeit umgestellt wird. Die bilden sich
also, wie gesagt, es gibt ganz verschiedene Gründe. Ich persönlich, mir ist es auch ziemlich egal, aber es gibt, ja, wie gesagt, man muss ja bei jeder Sache, die sozusagen umständlich ist, also bürokratisch, wir regen uns über Bürokratie auf und dann kommen dieselben Leute, die sich über Bürokratie aufregen, die sagen, ne, ich find's gut, wenn ich länger schlafen kann, bla 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 bla.
Na, und, Moment.
Also warum schafft man nicht eine Regel ab, die nachgewiesenermaßen nichts bringt? Jede wirtschaftliche und volkswirtschaftliche Untersuchung der letzten Jahrzehnte hat zu keinem positiven Ergebnis geführt.
Und ich kann dir sagen, warum es nicht abgeschafft wird, weil wir uns nicht auf die Zeit einigen können. Welche dann bleibt?
Und das ist die nächste Dummheit. Natürlich, das ist ja das Schlimme und das hat leider die EU auch in dieser Umfrage falsch gemacht damals. Die hat nämlich zwei Fragen gestellt. Erstens, wollen Sie die Zeitumstellung abschaffen? Ja, nein. Dann eben 84% dafür. Und zweitens, die Frage war komplett bekloppt, wollen Sie dann die ewige Sommerzeit oder die ewige Winterzeit haben? Und sozusagen, dann spaltet man die Ja sagen, nochmal auf, künstlich, obwohl sie sich eigentlich einig sind. Und das ist so typisch, dass man immer denkt, man muss, um was zu verhindern, muss man dem Bürger vorgaukeln, er könnte bei allem was mitreden. Das war beim Thema Impfpflicht auch so. Du erinnerst dich in der Schlussphase dieser wirklich sehr verunglückten Gesetzgebung zur Impfpflicht hieß es noch, Mensch, sollen man jetzt die Leute ab 50 oder ab, also erstmal alle, dann alle sind impfpflichtig ab 18, dann hieß es, und die abgeschwächte Version, sollen die jetzt ab 50 oder ab 60 oder ab 65 diese Pflicht haben, wenn wir uns nicht auf 18 einigen können? Und dann dachte man, was soll ich denn bei mir zu Hause an meinem Wohnzimmertisch, was soll ich denn da entscheiden? Dann gib mir mal alle Studien rüber, dann mache ich das kurz. Aber in der Regel, nein, das ist, muss dem Normalbürger egal sein, was dann aus dieser Entscheidung gemacht wird politisch. Und immer zu denken, der Bürger kann immer alles, kann alles immer auf sozusagen im Detail mitentscheiden. Das kann er gern machen, wenn er sich in den Bundestag und dann noch in den entsprechenden Ausschuss wählen lässt, aber ansonsten kann man doch sich auf Ja oder Nein beschränken. Und das ist natürlich Taktik gewesen von den Gegnern. Das ist immer so, wenn du was verhindern willst, dann musst du sagen, ja, das machen wir auf jeden Fall, aber lass es uns noch ein bisschen komplizierter machen und noch ein bisschen komplizierter und dann versandet es. Und genau so ist es. Es gibt seit Urzeiten, also eigentlich im doppelten Uhrzeigersinn, es gibt gar nicht so lange, also erst in den 1890er Jahren ist ja überhaupt dieses Weltzeitsystem überhaupt entstanden mit diesen Zeitzonen. Und es gibt diese Zeitzonen, ja, eben seit über 100 Jahren. Da gibt es die westeuropäische Zeit, das haben die Briten, dann gibt es die mitteleuropäische Zeit, das haben die meisten kontinentaleuropäischen Staaten, dann die osteuropäische Zeit, das haben zum Beispiel die Ukraine, dann haben wir die Moskauer Zeit und so weiter. Alles wunderbar nach Stunden aufgegliedert und das reicht, ja. Und dann erst später kam ja die Sommer und die Sommerzeit noch dazu. Das heißt, es war erstmal Winterzeit und dann hat man gesagt, jetzt rücken wir alle Uhrzeiten ein bisschen nach rechts oder nach Osten, sozusagen, dass der Tag früher anfängt. Und mehr war es ja auch nicht. Du hast ja auch nicht gesagt, so, dieses Land, das hat besonders lange dunkel. Also, was weiß ich, in Schweden hätte man auch sagen können, wir machen die doppelte Sommerzeit. So was gab es in der Geschichte auch schon mal, die doppelte Sommerzeit. 1947 in Deutschland hat man auch ein paar Wochen lang um 2 Stunden vorgestellt. Auch da kein bisschen Energie gespart. Damals hätten wir es noch nötiger gehabt als heute. Du könntest genauso fragen, ja, was wollt ihr denn? Wollt ihr die ewige Sommer, ewige Winterzeit? Oder wollt ihr die ewige Super-Duper-Sommerzeit? So heißt die. Und das ist ja alles Blödsinn. Genau wie auf Kommando. Also es ist natürlich immer klar, im Bundestag kommt ein Antrag von der AfD, der muss natürlich von den demokratischen Fraktionen abgelehnt werden. Erst recht von Regierungsfraktionen, die sich ja im Koalitionsvertrag darauf einigen, alles Fremde. Selbst wenn es von den Grünen oder so kommt, müsste man das auch ablehnen. Und dann ist es natürlich immer schwierig, das zu verargumentieren. Dann fragt man in der Fraktionssitzung, wer von euch ist denn so blöd und will jetzt gegen dieses eigentlich vernünftige Thema anargumentieren. Aber es finden sich dann in jeder Fraktion dann doch welche. Also ja, CSU hat zum Beispiel einer gesagt, der hat gesagt, jetzt muss ich selber mal suchen, der hat gesagt, ja, freuen Sie sich doch, denn Sie kriegen jetzt Ende Oktober 1 Stunde geschenkt, Herr Brandner. Also genau das, was du sagst, Sie kriegen die geschenkt und sozusagen, das ist kompletter Bullshit, weil erstens mal geht es ja nicht um die nächste Woche, sondern es geht ja um insgesamt, weil man die dann im März wieder abgezogen kriegt und es ist alles sehr umständlich. Und die von der Linkspartei war eine am Rednerpult, die hat sich nicht entblödet, ich lese mal vor, zu sagen, sie wollen die Normalzeit einführen. Und in Klammer auf, normal ist ja für die Linkspartei schon ein böses Wort. Normal darf ja gar nichts sein in diesem Land. So, sie wollen die Normalzeit einführen, die Winterzeit natürlich. Die AfD ist ja ein ewiger Winter der Dunkelheit und der sozialen Kälte. Ich finde, das passt eigentlich ganz gut. Mhm. Wir Linken stehen nämlich an der Seite des Sommers für die Wärme, für das Licht, bla bla bla. Wo ich denke,
ja gut, das ist dumm.
Ja. Was heißt, ja gut, das ist dumm, das hast doch du genau, also sozusagen.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ich finde es gut, dass
ja,
es
diese Trennung gibt. Ja, du hast jetzt die soziale Kälte gesagt. Ja, aber also theoretisch müsste die ja dann sagen, wir sind für die komplett, dass immer Sommer ist. Ja, dann wird das Wetter auch besser. Also wie kann man den Leuten so einen Blödsinn, und der von der CSU hat dann auch noch dreisterweise einfach gesagt, wie wäre es denn, wenn wir, Sie hätten doch bestimmt auch nichts dagegen, wenn man eine halbe Stunde macht, das Flickenteppich-Argument, und genau das will er ja auch, also Stefan Brandner will ja, dem kann man ja alles unterstellen, aber er will nicht aus sozusagen der Kompromiss aus keine Umstellung, und eine Umstellung ist ja nicht eine halbe Umstellung, also
Also, ja, weil du einfach nicht weit genug denkst, Timon.
Naja, also da muss man wirklich sagen, also irgendwie kann man auch, klar, das steht dann zur Debatte und man muss es ablehnen, das verstehe ich schon. Ich bin ja auch nicht doof, aber da muss man sich halt dann besonders intellektuell anstrengen und sagen, wir lehnen es aus anderen Gründen ab, die mit ihrem Vorschlag erstmal nichts zu tun haben. Also dass man da auch so eine gewisse Ehrlichkeit walten lässt und die nicht, also wie gesagt, in allen anderen Punkten kann man ja auch mit 100 Gründen alles ablehnen. Naja.
Also auf jeden Fall wird es niemals dazu kommen, weil wir uns grundsätzlich, weil diese gesamte Bevölkerung, egal worum es geht, selbst, also sagen wir mal, 80% sind dafür, das abzuschaffen, aber du wirst dich nie darauf einigen können, welche Zeit.
Nee, aber das muss man ja auch nicht, das wollte ich ja dazu sagen. Man muss sich nicht
egal,
einigen.
Aber es sondern wird nicht es gibt dazu kommen.
Die Zeitzonen existieren ja trotzdem. Also
es gibt
ja auch keine Volksabstimmung darüber, ob man jetzt sagt, oh, ab jetzt darf jedes, also sozusagen wie bei den Toiletten, jetzt darf jedes Land ganz komplett selber irgendeine ganz fernliegende Zeitzone sich, also was weiß ich, Sarah Wagenknecht würde dann sagen, ja, dann nehmen wir wirklich die Moskauer Zeit. Die galt ja in Berlin schon im Mai 1945, als es Moskau, also es russisch besetzt war, haben die Russen genau diese mit dem Argument, ja, dann haben wir den kürzeren Draht zu unserer Zentrale.
Ja, alles gut, aber trotzdem wird es niemals zu einer Abschaffung kommen, weil man sich nicht darauf einigen kann, welche Zeit dann bleibt.
Ja, weil solange die Argumentation so dumm ist, wie sie bisher war, das stimme ich dir zu, also solange die darüber entscheiden, nicht verstehen, dass sie darüber gar nicht entscheiden müssen, welche Zeitzonen es gibt, weil die schon lange feststehen, da wird es tatsächlich nichts geben. Dann kommt immer dieses Schreckgespenst vom Flickenteppich und wenn das kommt, dann müsste man einfach zur Pflicht machen, dass man da einen Schnaps trinkt, weil das einfach der größte Blödsinn ist und der immer wieder gesagt wird. So, da sind wir jetzt fast am Ende angekommen. Ich habe noch was anzukündigen.
Kündige bitte.
Genau, das Kiez-Quiz wird nächste Woche wieder stattfinden in Berlin. Wer sich in Berlin aufhält, darf gern noch vorbeikommen im Swart. Also das ist eine Kneipe in Moabit. Und am Freitag und Samstag, also Halloween und Allerheiligen, gibt es nicht das gleiche Quiz, auf gar keinen Fall. Also es lohnt sich nicht zweimal zu kommen, sondern es lohnt sich schon. Also, ach, jetzt, wie sage ich es? Also ein neues Quiz jeweils bei der Schnapsmanufaktur Mampe. Und da werde ich dann auf die Sommerzeit anstoßen.
Mach
auf diese
das.
Bullshit-Debatte.
Nein, aber komm nicht zu früh.
Ja, richtig, das kann auch sein, weil da ist die Zeit ja schon längst umgestellt. So, also da und am nächsten Sonntag, also eigentlich schon übermorgen, da trete ich auf bei Benjamin Eisenberg, Comedy im Saal in Bottrop, falls wir Hörer in Bottrop haben. Und ich darf mir die Bühne teilen, beziehungsweise den Saal teilen mit einem unserer Bekannten und zwar mit Harald Uschmann.
Grüße, wie kommt das denn? Den
hat Benjamin extra eingeladen. Also da kriege ich jetzt keine Gage oder so.
Aber der sitzt da und lacht.
Er sitzt da und lacht und soll erzählen, warum er beim MDR mal von Saaldienern rausgebeten wurde, weil seine Lache gestört hat.
Was heißt rausgebeten? Auch da haben wir ja bei Hatz so schon drüber gesprochen und hier glaube ich, habe ich das auch schon mal erwähnt. Der wurde nicht rausgebeten, sondern es gibt ja diese Aufzeichnung Olafs Club, das ist die einzige komische Sendung, die es im Mitteldeutschen Rundfunk, abgesehen von Elefant, Tiger und Co. noch gibt. Und Harald war immer Gast, weil Leipzig ist ja hier von Magdeburg aus, ist ja Stunde, anderthalb Stunden, fährst ja wirklich nur kurz. Und Harald war immer Gast und hat aber sämtliche Comedians mit seiner Lache aus dem Konzept gebracht. Und der hat es natürlich auch drin gelassen. Und wurde dann bei der nächsten Staffelaufzeichnung im Vorfeld schon gebeten, also die nehmen das ja alles am Stück auf. Das nehmen 3, 4, 5 Stunden nehmen die das auf und schneiden daraus ihre Folgen zurecht. Das heißt, das Publikum ist in allen Folgen einer Staffel das Gleiche. Manchmal setzen sie die um, damit es nicht so auffällt, wenn die einen Gegenschnitt machen, aber es ist das Gleiche. Und bei der nächsten Staffel wurde einfach gebeten, Herr Uschmann, schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Gucken Sie mal, hier draußen im Foyer ist ein riesen Bildschirm. Wir würden Sie nur bitten, nicht im Saal Platz zu nehmen. Die KollegInnen, KünstlerInnen werden da sehr gestört. So ungefähr ist es wohl gelaufen. Aber das wirst du live vom Harald vermutlich persönlich hören.
Ja.
Also brauchen wir da gar nicht weiter drüber diskutieren.
Ja, und wer ihn noch nie erlebt hat, der muss also allein, diese ganzen, ich und Benjamin und die ganzen Acts, die sind ja scheißegal, aber kommt bitte alle her und hört euch Harald Uschmann an.
Genau. Und es gab ja bei Maxi Stettenbauer, ist ja mal sehr eindeutig drauf eingegangen, der ist dann runter ins Publikum während einer TV-Aufzeichnung zu Harald hin und sagt, Alter, du hast so eine geile Lache, darf ich das mal aufnehmen? Meine Frau will nämlich heute Abend noch Sex mit mir haben und dann würde ich darauf antworten. Und dann hat er die Lache von Harald aufgenommen und so. Und da saßen Tobi und ich saßen vorm Livestream beim MDR und haben gesagt, so Maxi, jetzt reicht's, das ist unser Harald.
Ja. Ja, und jetzt ist es auch Benjamin Eisenbergs Harald.
Naja, ist ja super. Ja?
Ja.
Gut, dann wünsche ich dir viel Spaß in Bottrop. Wir sind im Januar in Bottrop, wenn euch das interessiert. Am 26. Januar, glaube ich, am 27. sind wir auch noch, aber dann irgendwo anders. Also Benjamin macht die Show ja sozusagen Ruhrgebiet umgreifend.
Also wir können hier ganz kurz sagen, alle Shows, die Benjamin Eisenberg und auch Matthias Reuter im Ruhrgebiet irgendwo veranstalten, sind alle sehenswert und sind alle verschieden. Also kommt überall hin.
Genau. So. Und irgendwer von uns wird es jetzt in nächster Zeit immer irgendwie dabei.
Ja.
Gut, alles klar, Tillmann, dann wünsche ich dir eine schöne Woche. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder am Donnerstag. Im Moment ist, wie gesagt, bei mir ein bisschen Probenchaos, aber vielleicht hören wir uns am Donnerstag nächste Woche oder auch nicht. Wir hören uns auf jeden Fall. Bis dann, tschüss.
Bis dann, Sebastian.